Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder hier in der Nikolaikirche und zu Hause beim Livestream, das Thema des heutigen Gottesdienstes wurde schon genannt: Advent, er wird kommen zu richten die Lebenden und die Toten, haben wir gerade bekannt, bekennen wir jeden Sonntag im Gottesdienst. Advent hat ja diesen Aspekt des wiederkommenden Jesus und dass wir einmal vor ihm stehen werden. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Für die allermeisten ist es so, dass das Gericht Gottes nicht zu den Hauptthemen der Predigten gehört und irgendwie auch ein mulmiges Gefühl auslöst, und das versuchen wir immer zu vermeiden. Also die letzte Strophe wird in der Regel, die wir gerade gesungen haben, nicht gesungen. Er kommt zum Weltgerichte und so weiter. Und bei manchen Lesungen werden auch diese Passagen immer weggelassen. Besonders dieses Jahr ist er mal gelesen worden am Toten Sonntag. Sie erinnern sich daran, ne? Abwischen alle Tränen und so. Und dann endet das aber mit die Gottlosen aber und so weiter. Wir lassen das gerne weg. Für Paulus ist das ein ganz, wie soll man sagen, wie selbstverständlicher Horizont, dass jetzt nicht die ganze Welt und die Bösen, sondern du und ich einmal vor Jesus stehen werden. Und dann werden wir gerichtet werden. Und immer wieder streut er das wie nebenbei in die Beschäftigung mitten in Alltagsfragen ein, dass er sagt, dem Sinn nach, lebt so, dass ihr, wenn Jesus kommt, ihm mit frohem Herzen entgegentreten und in seinem Gericht bestehen könnt. Es wirkt bei Paulus nicht so, dass das für ihn irgendwie etwas Bedrohliches hätte, sondern es, und auch er hat deswegen wahrscheinlich auch nicht Angst, weil er sagt, ich bin jetzt hier so der Überapostel und sündfrei, sondern vermutlich, weil er ganz normal mit Jesus lebte, Tag für Tag, und natürlich auch dieser Horizont wie selbstverständlich dazugehörte. Das Gericht Gottes ist eigentlich ein lebensbereichernder, wohltuender Horizont, wenn ich darin lebe. Naja, ich hoffe, es wird ein bisschen deutlich heute, was damit gemeint sein könnte. Übrigens nicht deswegen nach dem Motto, der liebe Gott, der drückt die Augen zu und der ist sowieso lieb und freundlich, sondern weil es etwas zutiefst mit unserer Würde zu tun hat. Wir werden alle gewürdigt, jeder Einzelne, einmal vor Gott zu stehen und gerichtet zu werden. Ich möchte beginnen, indem ich etwas sehr Grundsätzliches sage heute und zwei Lebensstile sozusagen vorstellen möchte. Ich habe dazu wieder mal meine auf dem zweiten Schuljahr stehen gebliebenen Künste zum Ausdruck gebracht. Und das ist hier unser Lebenskreis, und auf uns strömen Dinge ein. Und ich habe gedacht, ich mache die noch mal ein bisschen schöner, als ich sie gestern gemalt habe. Dann, wenn etwas Schönes kommt, dann haben wir hier so ein Smiley, ne? Dann geht es uns gut. Und dann gibt es aber auch andere Dinge, die auf uns einströmen und die verbreiten in uns eher so etwas wie Ärger, manchmal auch Traurigkeit. Das, was ich betonen möchte, ist, dass wir oft so in unser Leben und auf unser Leben fixiert sind, dass wir alles in unseren Lebenshorizont einbauen und auch Gott eigentlich die Funktion hat, immer das zu tun, was uns am Herzen liegt. Dann sagen wir, danke Herr, dass es gut ging. Und dann sagen wir, bitte verändere das, sodass ich möglichst gut durch mein Leben komme. Ist das nicht so oft zu 90% das, was in unseren Gebeten vorkommt? Ich lebe und baue Gott in mein Leben ein. Paulus lebte anders. Und wir zum Teil manchmal auch, aber leider nicht immer. Ich habe das zum Ausdruck gebracht, indem ich diesen Kreis nach oben öffne. Und jetzt mache ich nochmal ein schöneres Smiley da rein. Auch in diesem Leben ist es so, dass es schöne Dinge gibt, die uns widerfahren. Dann gibt es Sachen, über die wir uns ärgern, kommen ja kaum leider vor. Ich habe noch ein drittes. Es gibt auch Dinge, die uns traurig machen. Die haben so einen schwarzen Pfeil. Und es ist so, dass für Paulus das so ist, dass er in einer Haltung lebt, wo er sagt, ich erfahre das alles genauso, aber zuallererst richte ich mich auf dich aus. Und dann strömen von hier in die Lebenssituationen hinein die Wirklichkeiten Gottes. Er lebte genauso in der Welt wie wir auch. Und dennoch ist es so, dass man spürt, dass er sich innerlich verortet und sagt, Herr, ich lebe zuallererst vor dir, vor dich, vor dir. Das ist sehr wichtig, diese beiden Unterscheidungen mal im Herzen zu haben. Ich bin dein Kind und in deiner Berufung und jetzt ordne du alles. Das bin ich doch vor dir. Ordne du alles. Oder ob ich immer nur bei mir bin und sage, jetzt komm und komm und komm und komm und mach es so, wie ich es will. Es geht darum, wir fallen oft in die andere Seite zurück, es geht darum, dass wir immer wieder neu uns eigentlich da verorten. Dass wir in unserer Berufung und Bestimmung zum Ziel kommen. Und dann wird Jesus vielleicht dann einmal auch zu uns sagen oder hoffentlich in dem Gleichnis von den Verwaltern in der alten Luthersprache, ei, du frommer Knecht, du fromme Magd, du warst im Allen mir treu und hast alles von mir ausgeordnet. Komm zu deines Herrn Freude in mein Reich. Merken Sie ein bisschen den Unterschied? Es dreht sich alles nur um mich oder ich stehe vor ihm. Diese Haltung hat Folgen für alles, was wir in unserem Alltag erleben. Die Situation des Briefes, des ersten Korintherbriefes war so, dass Paulus richtig in die Schusslinie von Menschen gekommen ist. Sie stellten ihn massiv in Frage in dem, was er dachte und in dem, was er war, als Person und in seinen Inhalten. Haben Sie das schon mal erlebt, wenn Sie in Frage gestellt werden, wenn Sie richtig heftig kritisiert werden? Da geht was ab im Herzen, ne? Und es entsteht oft so eine ganz toxische Mischung, so eine giftige Mischung im Herzen. Dann fühlen wir uns missverstanden, kämpfen um unser Ansehen, werten oft die anderen ab, suchen uns Verbündete, und man findet immer welche, mit denen wir dann gemeinsam auf die anderen Bösen uns aufregen, eindringen, einschlagen. Das passiert, wenn man massiv angegriffen wird. Das ist wie ein Reflex, den können wir fast gar nicht verhindern. Ja, ich sehe, bei Ihnen ist das nicht der Fall. Okay, aber das ist so, das ist eigentlich bei den allermeisten, also bei den allermeisten, gesegnet sind die Ausnahmen, bei den allermeisten ist das so ein Reflex. Und auch hier zeigt Paulus uns einen anderen Weg im Umgang. Er sucht Gott und bleibt vor ihm, auch in solchen Situationen. Das macht ihn nicht immun, aber es ordnet alles anders. Und als erstes verortet er sich in Gott und sagt, ach, das bin ich, Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Und es ist gut, wenn wir von Menschen angegriffen werden, uns fragen, wer bin ich eigentlich vor Gott? Wer Wer bin ich vor dir, mein Gott? Dein geliebtes Kind, egal was ich gemacht habe, und auch meine Berufung bleibt. Und aus diesem Stehen vor Gott entsteht bei Paulus ein Nachdenken darüber, wer hat eigentlich das Recht, mich oder einen anderen Menschen zu beurteilen. Und dann kommt er zu, wie ich finde, total grundlegenden Aussagen. Jetzt gehen wir die mal ganz kurz durch und dann können Sie mal gucken, ob Sie die unterschreiben würden. Die erste Aussage ist die: Mir macht es nichts aus, wenn ihr über mich urteilt. Ich merke spontan, mir macht er total viel aus, wie ihr über mich urteilt und wie andere über mich urteilen. Klar, es gibt auch manchmal so eine Haltung von, das sagen wir dann so ungefähr so, das macht mir gar nichts aus, was die da über mich sagen, diese Blödmänner. Ne? Und man merkt in der ganzen Art und Weise, wie das man da so vorträgt, dass das total stimmt, was der sagt. Ne? Macht ihm überhaupt nichts aus, deswegen ist er auch total ruhig und so weiter. Ne? Also das macht mir gar nichts aus, was die da über mich denken. Ne? Das meint Paulus gewiss nicht. Sondern diese Haltung hat tatsächlich etwas damit zu tun, dass er weiß, es gibt eine viel heiligere Instanz, vor der ich stehe. Eine viel genauere als die Menschen, die mich jetzt gerade verurteilen. Es wird noch deutlicher, wenn das andere jetzt kommt. Mir macht es nichts aus, wenn die über mich urteilen. Entscheidend ist, was von hier kommt. Zweiter Satz. Ich urteile auch nicht über mich selbst. Das ist genauso ein Hammer. Ich merke, ich urteile dauernd über mich selbst. Vor allen Dingen ärgere ich mich über mich selbst, wenn wieder was nicht geklappt hat, weil ich schon 30 Mal gedacht habe, und dann mache ich wieder den Fehler und dann sage ich wieder dieses blöde Wort oder weiß was ich was. Es gibt auch manchmal so Dinge, wo ich dann denke, okay, das hast du jetzt mal erkannt, ist auch ganz schön, aber oft auch begleitet mit dem, ja, hier habe ich den Durchblick im Gegensatz zu denen. Ne? Ich merke, wie meine Selbstsicherheit und meine Verunsicherung aus dem Urteil über mich selber kommen. Ich schaue sozusagen immer in einen Spiegel. Und Paulus sagt nichts anderes, tu den Spiegel weg, schau in Gottes Angesicht. Tu den Spiegel weg. Wo du alleine mit dir bist, hier in diesem Kreis. Und das Dritte, ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, doch bin ich dadurch nicht gerecht gesprochen. Das ist ja so die Maxime, die wir haben, das, was ich nach bestem Wissen und Gewissen tue, das ist dann auch, denken wir automatisch, vor Gott gut? Nee, sagt Paulus. Ist noch kein Kriterium. Es muss noch nicht in Gottes Augen gut sein, selbst wenn ich es, das hängt mit meiner verschrobenen Situation zusammen, dass ich oft gar keine Perspektive halte. Selbst wenn ich in meinem falsch geleiteten Gewissen etwas tue, er muss doch nicht vor Gott gut sein. Und dann kommt der alles entscheidende Satz, der Herr ist es, der mich richtet. Ich bin vor Gott. Das ist die Ausrichtung. Hier wird mal alles von ihm ausgeordnet. Ich soll nicht andere über mich richten lassen, ich soll mich nicht selber richten, sondern ich stehe vor Gott und ich soll es ihm überlassen. Warum sollen wir das eigentlich tun? Nun, es ist eigentlich ganz einfach, weil er als Einziger die Fähigkeit, die Kompetenz hat, gerecht zu richten. Über dich und deine Werke und sogar über deine Person und über meine Person hat Gott als einziges Wesen im ganzen Universum die Kompetenz zu richten, und zwar gerecht. Und das begründet Paulus auch, indem er dann den nächsten Satz sagt, der Herr wird das im Dunkeln Verborgene ans Licht bringen und die Absichten des Herzens aufdecken. Bedenke das gut. Dahinter steckt der Gedanke, den kennen wir alle, der liebe Gott sieht alles, ne? Das kennen wir, ne? Aber der liebe Gott sieht nicht nur alles, er durchschaut auch alles. Das ist das viel Entscheidendere. Er durchschaut alles, was du, warum und was ich und warum je gesagt, getan und vor allen Dingen auch gedacht haben. Die tiefsten Absichten des Herzens. Warum ein Mensch etwas wie tut. Das kann kein Mensch. Und das ist auch gut so. Kein Mensch kann in das Herz eines anderen schauen. Und das ist eine Gnade. Wir würden es nämlich nicht miteinander aushalten. Wenn Sie in mein Herz schauen würden, und Sie halten das gar nicht mit mir aus, also ich bewundere, naja. Und wir können das auch gar nicht, auch nicht die Ehepartner einander, die können nicht ins Herz schauen. Das ist auch gut so. Gott kann das. Und das eigene Herz, ist das nicht selber uns auch oft ein Rätsel? Und dann sind wir erschüttert, manchmal über die eigene Härte, auch manchmal über die Verzweiflung und Niedergeschlagenheit, die da ist. Wo wir es doch gar nicht müssten. Gott ist da und trotzdem sind wir so niedergeschlagen in unserem Herzen. Das kann alleine Gott. Und er verzweifelt nicht und er lehnt uns nicht ab. Das ist ein Hammer. Und wir werden einmal vor Jesus stehen und jedes Wort und jede Tat und jedes Motiv und jeder Gedanke, der in unserem Herzen war, von vorgeburtlich über geburtlich bis zu diesem Augenblick, wird ans Licht kommen. Das ist auch eine Würde. Es wird nichts einfach so Schwamm drüber und Labarababa, sondern wir werden gewürdigt und zur Verantwortung gezogen. Erstaunlicherweise verbindet das Paulus nicht damit, dass er sagt, und jetzt seid ihr alle und so, sondern dann schließt er das mit dem Satz, und dann wird jedem sein Lob zuteil. Das fand ich sehr verblüffend. Also Gott wird auch Lob entdecken in uns. Vermutlich da, wo wir ihm treu waren. Also ich stehe vor Gott, Jesus ist mein Richter, er hat allein das Recht und die Kompetenz, das in gerechter Weise zu tun. Und ich merke, je länger ich darüber nachdenke, dass das etwas total Befreiendes hat. Ich komme aus meinem Denken über mich raus. Herr, wie denkst du über mich? Vielleicht auch manchmal viel gnädiger als ich mir. Wie denkst du über die anderen? Ja, das stimmt. Du allein kannst gerecht urteilen und ich vertraue mich dir an. Komm du ganz in mein Herz rein, durchleuchte am besten jetzt schon alles, geh bis ins tiefste Unterbewusste und was nicht gut ist, decke auf. Aber komm du und richte mich und verwirf mich nicht. Ist doch was eigentlich Gutes, oder? Und deswegen sagt Paulus, deswegen richtet nicht vor der Zeit, also auch nicht die anderen, auch euch selber nicht. Richtet niemanden. Logo, ne? Heißt das aber, darauf möchte ich jetzt noch eingehen, dass wir dann gar nichts mehr sagen können und sollen zu den Meinungen anderer? Nein, das heißt es nicht und kann es nicht heißen. Ja, wir sollen keine Person richten und verurteilen, aber wir dürfen sehr wohl die Meinungen und auch sogar Lebenshaltung von uns selber und von anderen kritisch beurteilen. Aber immer aus der Liebe Gottes und aus der Liebe zu den Menschen heraus. Paulus scheut keine Auseinandersetzung. In der Zeit meiner Quarantäne habe ich mal die Paulusbriefe durchgelesen. Ne? Und da ist ein Konflikt jagt den anderen. Und zu allem sagt er etwas. Im Korintherbrief, da jede Seite. Und er bezieht Stellung, kritisiert auch scharf, kritisiert auch Lebenshaltung und gibt Orientierung. Ist ja auch ganz logisch. Wir Menschen kommen aus der Welt, sind auf einmal vor Jesus und da bringen wir noch so viel Gedanken und Mist aus der Welt mit. Das muss von Gott geordnet werden. Und Paulus war ein Haushalter über die Geheimnisse Gottes und er sagte auch von Gott aus, nee, das macht man nicht so. Er kritisiert falsche sexuelle Beziehungen, wo wir sagen, was interessiert eigentlich Gott meine Bettgeschichten? Er gibt Ratschläge für Verlobte, in der Ehe Lebende, für Alleinlebende, für Verwitwete, für Geschiedene. Gibt er aus dem Licht Gottes Orientierung und sagt, wenn ihr das nicht so macht, dann lebt ihr falsch. Er kritisiert deutlich das Verhalten der Korinther in der Gemeinde beim Abendmahl. Er eröffnet eine Perspektive und sagt, strebt nach den Geistesgaben. Und so wird es sein bei der Auferstehung der Toten. Und gibt Orientierung vom Himmel her, damit unser Herz dahin gelockt wird. In dem Zusammenhang unseres Textes kritisiert er, dass es zu Parteiungen in der Gemeinde gekommen ist, in der Weise, dass die einen sich an den und die anderen an den anhängen. Die einen mehr für Petrus, die einen für Apollos, die einen mehr für Paulus. Und er kritisiert das scharf und sagt, ist denn etwa Petrus oder ist Apollos oder Paulus für euch gestorben? Christus ist für euch gestorben. Wie könnt ihr euch an einen Menschen hängen? Es ist immer die Gefahr, wenn in Gemeinden Fanclubs entstehen, für Dickel, Dieker, Drescher, wir haben ja 3D hier bei uns und Pogo gibt es auch noch. Und wenn dann Fanclubs entstehen, ist immer eine Gefahr. Ne? Aber wie gesagt, Paulus kritisiert scharf, aber man spürt bei ihm, wie er ringt, dass es vor Gott kommt und wie er auch sich Mühe gibt in der Beurteilung von Meinungen und Haltungen, die Menschen nicht zu verurteilen. Das ist ja total schwer, finde ich zumindest. Total schwer, Haltung und Meinung zu kritisch zu beurteilen, aber die Menschen dahinter nicht zu sagen, die haben so. Wir merken das aktuell in der Gesellschaft, in der Corona-Krise. Aber nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der christlichen Gemeinde. In christlichen Familien, unter christlichen Eheleuten gibt es Spaltung. Manche reden gar nicht mehr miteinander oder darüber nicht mehr. Ist das nicht krass? Also für weltliche Leute kann ich das ja verstehen, aber für Christen, da dürfen wir kein Verständnis haben, wenn das die Sache ist. Es wäre viel gewonnen, wenn jeder und jede von uns, egal ob geimpft oder nicht, Folgendes beachten würde. Du und ich müssen einmal vor Gott für alles verantwortlich sein. Und zwar wirklich für alles. Nicht nur, ob du geimpft oder genesen bist oder nicht geimpft, sondern wie ich und wie du über die anderen denkst und redest. Und vor allem, was du auch im Geheimen denkst und redest. Gott wird dich und mich dafür zur Rechenschaft ziehen. Und bedenke auch das, dass ich mir und du dir keiner Schuld bewusst bin und bist, dadurch bist du nicht gerechtfertigt. Der Herr wird dich richten und mich auch. Ist alles, was ich sage, im Geheimen und offenbar, geboren aus der Berufung Gottes heraus? Oder baue ich Gott nur in mein Denken ein? Der Herr wird mich und dich richten. Wird er mich loben? Wird er dich loben für dein Reden, Handeln und Denken? Oder wird er sagen, wie Paulus zu den Korinthern, ihr seid immer noch von eurer menschlichen Natur bestimmt. Unter euch gibt es Eifersucht und Streit. Zeigt das nicht gerade, dass ihr von eurer menschlichen Natur bestimmt seid? Von hier unten statt von da oben? Wenn ich das auf mich wirken lasse, merke ich, wie tief die Sünde in mir sitzt. Selbst wenn ich eine richtige Meinung vertrete, ist sie oft vermischt mit Ungutem, mit Abwertung und Verachtung anderer, mit einer gewissen Härte, Hang zur Manipulation, zum Hohn und Spott. Und je mehr ich das spüre, merke ich, wie ich nur beten kann, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Sei mir wirklich gnädig. Je mehr Licht ins eigene Herz fällt, desto mehr kann ich nur eines rühmen, Gottes Gnade. Und ich kann nur beten, Herr, schenke mir deine Gnade, dass ich auch in den zu führenden Auseinandersetzungen ein gnädiger Mensch bleibe und nicht meine Berufung damit dich durch mein Verhalten verdunkle. Wird in allem, was ich sage, transparent, dass Jesus dahinter steht? Fragen wir uns das. Oder kämpfe ich um mein Recht, um meine Sicht? Kämpfen sollen wir, aber wer kämpfe, kämpfe recht. Bin ich transparent für Gott? Welchen Duft verbreitet mein Leben? Und das ist nicht nur bei Corona, sondern ist in allem. Geht eure Arbeitsstelle durch, eure Ehe, eure Familien. Das ist jetzt nur eine Konkretion. Ist es wirklich die Wahrheit und Klarheit Jesu, mit der ich verbunden bin, mit Friede und in Liebe? Und auch das, ich wage das mal auszusprechen, kann Gott überhaupt meine Gebete erhören oder sind sie, weil die Motive so finster vermischt sind in seinen Ohren, wie es auch manchmal in der Bibel heißt, ein schreckliches Lippengeplär? Kann ich wirklich im Namen Jesu beten? Prüft euch, und ich will mich auch prüfen. Liebe Schwestern und Brüder, nehmt dieses Bild mit, wir stehen vor Gott. Es ist etwas sehr Schönes, im Gericht, im Licht seiner Wahrheit, haben wir gerade noch gesungen, wir schauen der Wahrheit ins Auge. Wenn ich hier stehe, werde ich befähigt, mit diesen Dingen umzugehen. Und ich sehe sogar manchmal, was hier berechtigt ist. Vielleicht in der Art und Weise völlig daneben, aber vielleicht hat es doch einen Kern. Und dann kann ich sagen, danke für den schimpfenden Bruder, Herr, oder die schimpfende Schwester. Und auch hier bekomme ich die Fähigkeit, von meinem eigenen Standpunkt auch mal abzurücken. Das Problem ist ja zum Beispiel für uns Pastoren, je mehr man öffentlich sagt, umso schwieriger ist es auch manchmal umzukehren. Ne? Je mehr man Dinge nach außen posaunt hat, umso schwieriger ist es umzukehren. Aber wenn man hier steht, dann kann man es. Kann man wirklich umkehren. Weil entscheidend ist mal, was hier über mich gesagt wird. Und ich bekomme die Fähigkeit, die Wahrheit klar zu sagen, ohne im Herzen lieblos zu werden. Was übrigens nicht garantiert, dass die anderen dann meine Meinung teilen. Aber es ist eine Möglichkeit des Aufeinanderzugehens. Ich schließe mit einem Gedanken, der das, denke ich, gut zusammenfasst. Vergessen wir nie, auch im Himmel gibt es 3G. Auch in den Himmel kommt nicht jeder rein. Wird kontrolliert. Und die 3Gs des Himmels sind: bist du getauft, geglaubt, gerichtet. Getauft, geglaubt, gerichtet. Nicht möchte ich euch Angst machen, sondern in die heilige Gegenwart Gottes stellen. Und davon sollen wir jeden Augenblick leben. Das ist das Höchste unseres Lebens und wir sind darin gewürdigt. Amen. Lasst uns beten. Herr, so sind wir vor dir, Jesus, vor dem, der uns ja kennt und der dennoch nicht erschrickt und es mit uns aushält und der uns liebt. Und in deiner Liebe können wir wirklich verwandelt werden. Und dann wird auch die Wahrheit nicht lieblos gesagt, sondern klar, so wie du sie sagtest. Und wir wollen sagen, das Höchste unseres Lebens soll sein, dich zu kennen, dich zu lieben und dir zu dienen. Wir wollen dich nicht einbauen in unsere Lebensperspektiven, sondern uns einbauen lassen in unsere Berufung, die wir von dir aus haben. Schenke uns dazu deine Gnade. Amen.